letzte Mal in der letzten Vorlesung mal mit dem Zeitverhalten von Schaltnetzen auseinandergesetzt, insbesondere mit dem Problem der Hazards und der Hazardfehler. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Ein Hazard war letztendlich die Bereitschaft, dass durch geschickte oder ungeschickte Pfadverzweigungen im Schaltnetz Laufzeiteffekte passieren können. Das ist der Hazard. Hazard bedeutet aber nicht, dass ein Hazardfehler auftreten muss. Hazardfehler ist dann, dass durch diese Bereitschaft an sich dann es auch wirklich zu einem Fehler kommt, also zu einem inkontinuierlichen Verhalten. Das heißt also beim 0-0-Übergang eben, dass dann vielleicht eine 1 dazwischen ist, kurzzeitig, oder beim 1-1-Übergang kurz eine 0 dazwischen vorhanden ist, oder bei einem 0-1-Übergang, dass der Eingang einfach mehrfach sich ändert. Also sowas in der Art wie, ich habe hier heute ganz leere Tafel, das ist ja erstaunlich. Also im Prinzip so ein Übergang hier von 0 nach 1, der dann nochmal auf 0 schwankt, bevor er dann endgültig auf 1 geht. Das wäre jetzt so ein klassischer 0-1-Hazardfehler. Und wir hatten eben gesehen, okay, es gibt dann entsprechend statische Hazards bei statischen Übergängen, bei 0-0 oder bei 1-1. Es gibt dynamische Hazards bei 0-1 oder 1-0 Übergängen. Und wir hatten gesehen, es gibt Struktur- und Funktionshazards. Funktionshazards waren Hazards, die allein durch die Schaltfunktion gegeben sind, während Strukturhazards Hazards sind, die nur durch spezielle Realisierung der Schaltfunktion verursacht werden. Dementsprechend, wie man noch gleich sehen werden, habe ich natürlich das Problem, dass ich Funktionshazards nicht irgendwie beheben kann, weil ein Funktionshazard, durch die Schaltfunktion selber gegeben ist, kann ich natürlich nichts dagegen tun, ohne die Schaltfunktion zu verändern. Während ein Strukturhazard, da werden wir heute Verfahren kennenlernen, wie man die beseitigen kann, indem ich einfach eine andere Struktur für das gleiche Schaltnetz, für die gleiche Schaltfunktion wähle. Gut, dass der Hazard auftritt, dass der Hazardfehler dann letztendlich auftritt, wenn ich einen Hazard habe, das ist eine Frage der Zeitbedingungen. Hierzu möchte ich an der Stelle gerade nochmal wieder einsteigen. Hier haben wir jetzt also ein Strukturdiagramm für ein Schaltnetz, das wir betrachtet hatten, das ein Hazard hatte. Hier kann man eben nochmal schön sehen, die Möglichkeit zum Hazard ist eben gegeben, weil ich zwei mögliche Übergänge habe. Wenn ich mich von hier nach hier bewege und ich diesen Pfad einschlage, ist es wunderbar, da habe ich einen schönen statischen 1-Übergang. Geht es also hier von 1 über 1 nach 1. Wenn ich mich hingegen auf diesem Pfad durch den Übergang bewege, dann habe ich eben den Hazardfehler. Das heißt, ich habe von 1 nach 0 nach 1 einen nicht statischen Übergang. Das heißt, ich hätte in dem Fall einen Einbruch. Ich würde also von 1 über eine kurze 0 wieder zu 1 gelangen. Hätte also im Ausgang bei dem Übergang eben diesen kurzen 0-Einbruch her. Und aus dem KV-Diagramm kann ich natürlich jetzt die Zeitbedingungen ablesen, wann der Fehler wirklich auftritt. Er tritt natürlich nicht auf, wenn hier der grüne Pfad eingeschlagen wird. Und der grüne Pfad wird genau dann eingeschlagen, wenn sich E12 zuerst ändert und E11 danach. Dann laufe ich nämlich den grünen Pfad entlang. Der Hazardfehler tritt genau dann auf, wenn sich E11 zuerst ändert. Wenn also E11 zuerst seinen Wert verändert, dann lande ich nämlich in diesem Nullfeld hier und danach erst E12 seinen Wert verändert. Und dann habe ich eben diesen hazardbehafteten Übergang, wie ich ihn hier dargestellt habe. Das heißt, ich kann hier die Zeitbedingungen angeben. Der Hazardfehler wird genau dann, der Hazardfehler tritt genau dann auf, wenn die Todzeit im Pfad E11 eben kleiner ist als die Todzeit im Pfad E12. Wenn das nämlich der Fall ist, wenn ich eine kleinere Todzeit im Pfad E11 habe, dann ändert sich E11 zuerst. Das heißt, ich gehe zuerst von hier nach hier und danach ändert sich E12 und dann gehe ich hier nach oben und damit habe ich genau den Hazardfehler. Das heißt, dieses kurze Aufzucken der 0 zwischen der 1. Gut, jetzt können wir uns natürlich mal zurückgehen zum Todzeitmodell, zum Strukturdiagramm mit Todzeitmodell unseres Schaltnetzes. Wir haben also die beiden kritischen Pfade, also der E11-Pfad ist der hier durch das Schaltnetz, das ist der E11-Pfad, und der E12-Pfad ist der hier. Das sind die beiden kritischen Pfade, die diesen Hazardfehler verursachen können. Und jetzt können wir einfach im Todzeitmodell nachschauen, was haben wir denn für eine Todzeit E11, die haben wir hier kumuliert. Das waren hier die 3 Tau und im Pfad E12 haben wir die Todzeit 4 Tau. Na gut, und die Todzeit im Pfad E11 ist kleiner als die Todzeit im Pfad E12. 3 Tau ist kleiner als 4 Tau. Das heißt, R1.1 ändert sich bei dem Schaltnetz immer zuerst. Das heißt, der Hazardfehler wird wirklich auftreten. Also bei diesem Schaltnetz wird wirklich der Hazardfehler haben. Wir werden diesen kurzen Einbruch da haben. Jetzt können Sie sich natürlich die Frage stellen, naja gut, leben wir halt mit einem kurzen Einbruch da. Da stimmt der Wert ja, da stimmt er sicher. Ich meine, wir reden hier von Größenordnungen, Totzeit im Nanosekundenbereich. Das heißt, wir werden hier dieser Hazard wird eine Dauer von 1-2 Nanosekunden haben. Was stört uns ein kurzer Einbruch von 1-2 Nanosekunden? Das Problem werden wir auch in der heutigen Vorlesung erkennen lernen. Sobald ich jetzt von Schaltnetzen zu Schaltwerken übergehe, also Bilden, die Gedächtnis besitzen, da kann das durchaus ein Problem sein, weil dann kann eben so ein einziger Impuls das Gedächtnis meiner Schaltung letztendlich stören und kann sozusagen sich verfestigen. Das heißt, er kann sozusagen da unten hängen bleiben, da unten drin, und dann eben statt einer 1 eine 0 permanent liefern. Das ist ein entsprechendes Problem, das ich da haben kann. Und deswegen ist es eben interessant, sich Maßnahmen zu überlegen, wie kann ich den Hazards beheben. Ich meine, okay, ich kann natürlich Hazardfehler immer dadurch beheben, dass ich versuche, geschickte Totzeiten zu bekommen. Leider ist das Problem, dass Totzeiten toleranzabhängig sind. Das heißt, die habe ich nicht immer hundertprozentig im Griff. Das heißt, schöner ist es natürlich, den Hazard an sich zu beheben, nicht den Hazardfehler durch geschickte Totzeiten, sondern den Hazard an sich zu beheben. Naja, schauen wir uns zunächst mal Funktionshazards an. Mit Funktionshazards können wir die Sache ganz einfach machen. Funktionshazards sind durch die Schaltfunktion begründet. Das heißt, den kann ich nicht beheben. Weil um den Funktionshazard zu beheben, müsste ich die Schaltfunktion ändern, dann kriege ich eine andere Schaltfunktion. Und das ist nicht mehr das, was ich haben will. Das heißt, also ein Funktionshazard kann ich nicht beheben, da er einfach durch die Funktion selber begründet ist. Und die einzige Möglichkeit, die ich hier wirklich habe, ist, den Fehler zu vermeiden, indem ich mich halt doch darauf einlasse, geeignete Verzögerungszeiten in meinem Schaltnetz so zu wählen, dass der Hazardfehler an sich nicht auftritt. Denn Hazard an sich kann ich aber Funktionshazards nicht beseitigen. Das geht einfach nicht. Bei Strukturhazards habe ich die Möglichkeit, indem ich die Struktur verändere. Ich suche also eine andere Struktur, bei der der Hazard nicht vorhanden ist. Und relativ einfach möglich ist es bei statischen Strukturhazards. Also Hazards, die sozusagen hier einen kurzen Null ergeben oder Hazards, die hier eine kurze 1 produzieren. Das sind ja statische Hazards und die sind relativ einfach zu beheben. Ich muss mir letztendlich einfach nur angucken, okay, wodurch entsteht denn so ein Hazard? Ein Hazard entsteht dadurch, dass sich Eingangsvariablen verändern. Jetzt ist es allerdings so, dass in der Regel, zumindest bei statischen Übergängen, sich nie alle Eingangsvariablen verändern. Und jetzt muss ich einfach das hergehen und muss versuchen, die Variablen, die beim Übergang konstant bleiben, dazu zu benutzen, den Ausgang konstant zu halten. Das ist die Idee. Das heißt, ich schaue mir die Variablen an, die konstant bleiben bei dem Übergang und verändere die Struktur meines Schaltnetzes derart, dass dann auch durch diese Variablen der Ausgang konstant gehalten wird. Und wir können ziemlich nachher gleich zeigen, dass das für jeden Strukturhazard möglich ist. Für jeden statischen Strukturhazard kann ich sowas finden. Andererseits wäre es kein Strukturhazard mehr, sondern ein Funktionshazard. Wie mache ich denn das? Schauen wir uns wieder mal unser gut altbekanntes Schaltnetz an, das wir schon kennen. Das ist funktionshazardfrei, das haben wir gesehen, aber es hat einen strukturhazardbehafteten 1-Übergang, genau den wir schon ein paar Mal betrachtet haben jetzt. Und schauen mal, wie wir diesen Hazard beseitigen können. Na gut, wir haben den Hazard dann, wenn wir die Variable E1 ändern. Die haben wir geändert und der Hazard entsteht dadurch, dass E1 sich über zwei Pfade in dem Schaltnetz ausbreitet, nämlich einmal eben über diesen Pfad. Das ist der eine Pfad von E1. Einmal über diesen Pfad ist der zweite Pfad von E1. Das hat ja zur Aufspaltung von E1 in E1.1 und E1.2 geführt im Strukturdiagramm. Und das verursacht den Hazard bei dem Übergang. Bei dem Übergang, den wir betrachtet haben, haben wir hingegen E2 und E3 konstant gehalten. Das war ja im Prinzip der Übergang. Ich habe ihn hier auf der nächsten Folie nochmal. Von 1.1.0 auf 1.1.1. Das heißt, nur E1 ändert sich, während die anderen Variablen konstant bleiben, also E3 und E2 bleiben konstant, das heißt, diese beiden Variablen ändern sich nicht. Und jetzt müsste ich ja im Prinzip nur versuchen, die Struktur meines Schaltnetzes derart zu verändern, dass bei konstanten Variablen E2 und E3 auch der Ausgang konstant auf 1 bleibt. Das wäre im Prinzip das, was ich machen könnte, um den Hazard zu beseitigen. Das heißt, wir haben hier unseren Übergang hier. Das ist der Weg, der ohne Hazard-Fehler ist, das ist der Weg, der mit Hazard-Fehler ist, das ist aber unerheblich. Wir wollen dem Hazard selber ans Lederrücken. Das heißt, uns stört hier praktisch dieses leere Feld stört uns hier. Weil es gibt eben da einen Weg, bei dem ich diesen Nulleinbruch habe. Na gut, wie beseitige ich das Ganze, ohne die Funktion selber zu verändern? Da brauchen wir nicht mal einen Strukturausdruck. Ich komme nachher nochmal auf einen Strukturausdruck zurück, dann kann man auch sehen, was da wirklich passiert. Ich gehe aber erstmal nochmal zum ganz normalen KV-Diagramm der Schaltfunktion. Das war dieses hier, das ist die Schaltfunktion mit drei Variablen, E1, E2, E3. Und was wir hier haben, wenn wir es mal betrachten, wir haben hier zwei Blöcke, nämlich einmal diesen Block realisiert. Moment, welche Blöcke haben wir hier? Genau diesen Block haben wir realisiert. Und diesen Block, diese beiden Blöcke, das ist E1, E3, das ist der hier. Und das ist hier E1 nicht, E2, das ist der hier. Wir haben diese beiden Blöcke realisiert und das ist ja im Prinzip völlig ausreichend. Mit diesen zwei Blöcken können wir diese Schaltfunktion realisieren. Den Hazard haben wir in dem Übergang von hier nach hier. Naja gut, was machen wir jetzt einfach, wenn wir den Ausgang konstant halten wollen, fügen wir einfach einen weiteren UND-Block hinzu, nämlich diesen, der jetzt hier rot eingezeichnet ist. Wir fügen diesen weiteren UND-Block hinzu. Der UND-Block hat nämlich die Eigenschaft, während des Übergangs von hier nach hier einen konstanten Ausgangswert zu liefern. Wir können es auch hier an uns im Schaltbild betrachten. Also ich mache diese mit mir handgezeichneten Werte nochmal weg, das ist nur zur Erinnerung. Das heißt, wir fügen diesen neuen Block hier hinzu, das ist genau dieses rote UND-Gatter, das wir hinzunehmen, und Sie sehen, was passiert. Wenn die beiden Variablen E2 und E3 jetzt konstant 1 sind, dann ist es völlig egal, was hier E1 tut. Es ist völlig egal, was E1 tut. Ich habe hier eine 1, ich habe hier eine 1 und damit hier eine 1. Das heißt, unabhängig davon, wie jetzt hier sich das E1 zeitlich durch das Schaltnetz ausbreitet, bleibt der Ausgang konstant auf 1. Und ich habe meine Schaltfunktion nicht geändert. Ich habe im Prinzip einfach zu meinen zwei Primblöcken, die ich da hatte, einfach noch einen dritten hinzugefügt. Und den habe ich so konstruiert, dass sowohl der Anfang wie auch das Ende meines Übergangs da mit drin ist. Wenn wir das Ganze mal in einem Strukturdiagramm betrachten, haben wir Folgendes gemacht, haben wir einen weiteren Block hinzugefügt. Und dieser weitere Block, den wir hinzugefügt haben, der hat nichts anderes gemacht, als hier eine 1 einzutragen. Das neue KV-Diagramm mit dem neuen Block hat hier auch noch eine 1. Und das verändert die Funktion überhaupt nicht, weil wir sehen, die grau schattierten Felder im KV-Diagramm sind nur Zwischenbelegungen, die nie endgültig werden können. Die grau schattierten Felder sind ja Belegungen, bei denen E1,1 und E1,2 unterschiedliche Werte haben. Das ist ja im Prinzip genau all diese grau schattierten Felder, sind genau die Felder, bei denen die Pfadvariable E1,1 und die Pfadvariable E1,2 unterschiedliche Belegungen haben, was im statischen Zustand nie vorkommen kann. Das heißt, diese grau hinterlegten Felder sind die dynamischen Felder, die passieren nur während des Übergangs, werden die gelegt. Das heißt, in diesen Feldern kann ich beliebige Änderungen vornehmen, ohne dass ich meine Schaltfunktion ändere. Das heißt, ich kann hier in diesen grauen Feldern beliebig einzelne Nullen einfügen, ohne meine Schaltfunktion zu verändern, weil das nur Änderungen während des Übergangs sind. Diese Felder können nur während des Übergangs eingenommen werden, nicht im statischen Zustand. Und dadurch, dass ich eben diesen Block E3, E2 eingeführt habe, habe ich überhaupt nichts verändert. Ich habe letztendlich lediglich hier einen weiteren Block hier eingefügt. Und dieser eine Block, den ich hier eingefügt habe, führt dazu, dass ich hier eine 1 bekomme und damit ist der Übergang plötzlich hazardfrei, weil ich nur noch kontinuierliche Werte habe. Also man kann sich die Wirkungsweise der Maßnahmen kann man sich auf mehrere Arten erklären. Eine Art ist hier, dass ich einfach in meinem Übergangsbereich Einsen derart einfüge, dass mein Übergang kontinuierlich wird. Oder man kann sich eben hier im normalen Funktionsdiagramm dadurch herleiten, dass ich sage, okay, ich erzeuge jetzt einen Block, der sowohl die Anfangs- wie die Endbelegung enthält und der hält mir dann meinen Ausgang konstant. Beide Techniken kann ich, auf beide Art und Weisen kann ich mir das erklären und damit kann ich eben meinen Einstrukturhazard beseitigen. Ja? 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 Okay, ich weiß noch nicht, worauf sie raus wollen. Ich weiß jetzt noch nicht, worauf sie raus wollen.
Wenn jetzt E3
Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf Sie raus wollen, aber ich denke mal, Ihre Konfusion liegt da drin. Das ist das Funktionsdiagramm, nicht das Strukturdiagramm. In diesem Diagramm sieht man den Hazard nicht, weil der Hazard ein Strukturhazard ist. Der Hazard ist nur im Strukturdiagramm zu sehen, indem ich die Pfadvariablen aufspalte. Im Funktionsdiagramm ist der Hazard nicht zu sehen. Aber man kann sich, denke ich mal, relativ leicht plausibel machen, wenn ich einen Übergang von hier nach hier habe und jetzt einen 1-Block realisiere, der sowohl den Anfang wie das Ende des Übergangs abdeckt und ich diesen Block, diesen UND-Term disjunktiv mit dem Ausgang verknüpfe, dann hält er mir einfach den Ausgang konstant. Egal, was passiert. Das ist im Prinzip die zweite Sichtweise. Man kann es sich auf beide Arten und Weisen erklären, wie man möchte. Gut, und es ist jetzt relativ einfach. So ein 1-Block kann ich immer konstruieren für einen 1-Struktur-Hazard. Wenn ich nämlich so einen 1-Block nicht konstruieren könnte, hier unten ist ein Beispiel, wo ich ihn nicht konstruieren kann, wenn ich von hier nach hier gehe, da kann ich so einen 1-Block nicht konstruieren. Wenn ich so einen 1-Block nicht konstruieren kann, dann bedeutet das, in meinem Übergangsbereich gibt es mindestens eine 0. Und das bedeutet, ich habe einen Funktionshazard. Das heißt, im Umkehrschluss, für jeden statischen Strukturhazard kann ich diesen 1-Block konstruieren. Wenn ich ihn nicht konstruieren kann, ist es auch kein Strukturhazard mehr, sondern ein Funktionshazard. Und dagegen kann ich eh nichts tun. Das heißt, dieses Verfahren funktioniert immer. Für jeden statischen Strukturhazard, 1-Strukturhazard, zunächst mal 1-Strukturhazard, funktioniert das Verfahren. Naja gut, und jetzt ist es natürlich so, ich muss also sozusagen einen 1-Block konstruieren, der sowohl den Start wie auch den Ende meines Übergangs beinhaltet. Und um Aufwand zu sparen, konstruiere ich natürlich den größtmöglichen 1-Block, der das kann, und das ist der Primblock. Das heißt, was ich tue, ich kann hier eine allgemeine Regel zur Beseitigung eines 1-Strukturs angeben. Ich realisiere einfach mit dem UND-Glied einen Primimplikanten, der sowohl die Anfangs- wie auch die Endbelegung meines Übergangs enthält und verknüpfe den dann disjunktiv mit meinem Schaltnetz. Das heißt, ich realisiere einfach einen zusätzlichen Primblock, der mir sowohl die Anfangs- wie auch die Endbelegung meines Übergangs enthält. Ich meine, das war jetzt hier ein Primblock in dem Beispiel. Ich kann keinen größeren Block bilden, aber es ist natürlich auch ein Fall denkbar, wo ich jetzt für den einzelnen Übergang letztendlich mit einem kleinen Block auskommen würde, aber es ist natürlich einfacher, dann den größtmöglichen Block zu konstruieren, der das Ganze stabil hält. Also nur zum Beispiel, wenn ich hier noch eine 1 hätte, dann könnte ich natürlich einen größeren Block realisieren, aber den hätte ich dann sowieso schon realisiert, insofern. Das heißt, das ist eine allgemeine Regel, um einen 1-Strukturhazard zu beseitigen. Na ja gut, obwohl, das Ganze kann ich auch mit 0-Strukturhazards machen. Da muss ich nur auf die Primimplikate zurückgreifen, da muss ich es gerade andersrum machen. Das heißt, ich realisiere mit einem Oder-Glied ein Primimplikat, der sowohl Anfangs- wie Endbelegung meines Nullübergangs beinhaltet und verknüpfe dann den Oder-Ausgang konjunktiv mit meinem Schaltnetz. Interessanterweise ist es natürlich, ich meine, wir haben das hier, bei dem Beispiel hier, haben wir jetzt hier schon eine disjunktive Normalform und haben dann durch diesen zusätzlichen Block die einfach erweitert. Es ist aber nicht notwendigerweise so, dass das jetzt hier eine disjunktive Form sein muss, das könnte auch eine konjunktive Form sein. Wenn das eine konjunktive Form wäre, dann muss ich nur ein zusätzliches Oder-Glied beinhalten. Das heißt, ich kann im Prinzip sagen, ich habe hier irgendwie bei einem 1-Strukturhazard ich habe hier ein beliebiges Schaltnetz, egal wie es realisiert ist, mir völlig egal wie das realisiert ist, hat irgendwelche Eingangsbelegungen. Jetzt nehme ich sozusagen hier die konstant bleibenden Eingangsbelegungen her, verknüpfe die mit und verknüpfe die hier mit Oder zum Ausgang, um entsprechenden Hazard zu beseitigen. Bei dem Beispiel hier habe ich mir das zusätzliche Oder-Gatter ersparen können. Ich habe einfach hier einen weiteren Eingang in dem Oder-Gatter gebraucht, weil das Schaltnetz von vornherein schon in disjunktiver Form war. Es müsste aber nicht in disjunktiver Form sein. Es könnte auch in konjunktiver Form vorliegen. Und dann müsste ich einfach diese Schaltung drumherum bauen um das Schaltnetz. Da kann ich sie nicht so leicht integrieren, wie ich es da habe, aber ich kann sie drumherum bauen. Funktioniert ganz genauso. Und genauso geht es natürlich jetzt bei dem Nullstrukturhazard. Wenn ich jetzt meine Form in konjunktiver Normalform darlegen habe, mein Schaltnetz, dann kann ich das leicht integrieren. Dann kann ich da leicht so einen Block konstruieren, kann den direkt rein integrieren in mein Schaltnetz. Wenn jetzt mein Schaltnetz in anderer Form vorliegt, also in disjunktiver Form, dann muss ich ein bisschen aufwendiger vorgehen, also bei meinem Nullstrukturhazard. Dann habe ich im Prinzip auch mein Schaltnetz, das irgendwo in beliebiger Form vorliegt. Und jetzt muss ich eben ganz einfach meine konstanten Werte jetzt hier oder verknüpfen und den Ausgang dann hier und verknüpfen. Weil es ist klar, bei dem Nullstrukturhazard bedeutet das ja, diese Variablen sind so belegt, dass hier eine Null rauskommt. Und diese Null hält mir dann einfach den Ausgang über das Unglied konstant auf Null. Wie gesagt, wenn das hier in konjunktiver Form vorliegt, dann kann ich es mit reinziehen. Wenn es aber nicht in konjunktiver Form vorliegt, dann kann ich es da drum rumbauen. Auch das ist kein Problem. Gut, und jetzt kann man diese Regel natürlich verallgemeinern. Und die Verallgemeinerung dieser Regel führt uns zum Satz von Eichelberger. Und der Satz von Eichelberger sagt einfach, ein Schaltnetz, dass die Disjunktion aller Bremen-Implikanten oder die Konjunktion aller Bremen-Implikate gegeben ist, ist von vornherein frei von allen statischen Strukturhazards. Weil wenn ich jetzt einfach alle Bremen-Implikanten realisiere, dann habe ich ja alle diese Belegungen schon gebildet und damit kann es keine statischen 1-Strukturhazards mehr geben. Entsprechend auch keine 0-Strukturhazards mehr. Und ohne Beweis jetzt weiter, auch alle dynamischen Strukturhazards, bei denen sich nur eine Eingangsvariable ändert, die sind auch damit betroffen, beseitigt. Das heißt, es macht durchaus Sinn, ein Schaltnetz mit allen Bremen-Implikanten zu entwerfen, obwohl das nicht notwendig ist. Ich meine, wir haben ja recht aufwendiges Verfahren kennengelernt, wie ich die unnötigen Bremen-Implikanten eliminieren kann und eine minimale Menge auswählen kann. Das ist auch dann sinnvoll, wenn es mir auf Hazards nicht ankommt, wenn mir Hazards egal sind. Wenn ich aber sozusagen hazardarmes Schaltnetze entwerfen möchte, bei denen ich eben solche Störungen vermeiden möchte, dann ist es durchaus sinnvoll, einfach alle Bremen-Implikanten zu realisieren und alle Bremen-Implikate. Dann habe ich auf jeden Fall keine statischen Strukturhazards mehr und auch alle dynamischen Strukturhazards, die mit einem Variablenwechsel gekoppelt sind, die fallen auch weg. Na gut, was mache ich denn bei dynamischen Strukturhazards? Wir haben gesehen, statische Strukturhazards kann ich immer beseitigen. Ich habe immer eine Möglichkeit, statische Strukturhazards zu beseitigen. Und zwar ohne negative Konsequenzen, außer dass der Aufwand steigt. Bei dynamischen Strukturhazards ist die Geschichte nicht mehr ganz so einfach. Ich kann auch dynamische Strukturhazards beseitigen. Ich kann im Prinzip jeden dynamischen Strukturhazard beseitigen. Allerdings um den Preis, dass ich mir meistens irgendwo anders einen statischen Hazard einfange dafür. Das heißt, das ist ein Spielchen mit Kompromissen. Das heißt, meistens sind genau das Verfahren, dass mir einen dynamischen Strukturhazard an einer Stelle beseitigt, führt zu einem statischen Strukturhazard an einer anderen Stelle. Da muss ich eben wissen, was mir wichtig ist. Gut, Vorgehensweise ist wie folgt. Also ein Variablenwechsel ist klar, kann ich Satz von Eichelberger anwenden. Das noch, geht noch problemlos. Wenn nur eine Variable, bei Übergängen, bei denen nur eine Variable wechselt, kriege ich sie auch alle weg. Muss ich nur alle Bremen-Implikanten oder alle Bremen-Implikate realisieren, nach dem Satz von Eichelberger. Wenn ich mehr Variablen-Übergänge habe, dann kann ich die auch gezielt beseitigen, aber wie gesagt, unter Umständen fange ich mir einen anderen Hazard ein. Ich möchte hier kurz ein Verfahren skizzieren, ohne formalen Beweis, warum es funktioniert. Ich möchte es ihm plausibel machen, warum es funktioniert noch. Aber ich möchte Ihnen erstmal das Verfahren zeigen. Und zwar, indem ich einfach mit der Regel anfange. Wie beseitige ich einen dynamischen Strukturhazard? Wenn ich ein zweistufiges Schaltnetz in disjunktiver Form habe, also eine disjunktive Normalform, dann kann ich genau dann einen dynamischen Strukturhazard bei einem Übergang vermeiden, wenn jeder 1-Block, der in den Übergangsbereich hineinragt, auch die 1-Belegung des Übergangs umschließt. Also ich habe hier einen Übergangsbereich, es ist ein dynamischer Übergang, das heißt, ich gehe von 0 nach 1 und jetzt sagt diese Regel genau dann, wenn jetzt jeder 1-Block, der in diesen Übergangsbereich hineinragt, die Endbelegung, also diese 1 umschließt, dann habe ich keinen dynamischen Strukturhazard, was in dem Fall nicht der Fall wäre. Also in dem Fall habe ich wohl offensichtlich einen, weil ich habe nämlich hier einen 1-Block, der ragt in den Übergangsbereich hinein, aber er umschließt die Endbelegung nicht. Das heißt, Dieser Übergang ist mit einem dynamischen 0-1 Strukturhazard behaftet. Wir haben hier wirklich einen. Gut, was könnte ich denn tun? Das heißt, ich müsste sozusagen an der Stelle, müsste ich einfach diesen Übergang beseitigen. Na gut, ich kann diesen Übergang, ich kann nicht den Übergang beseitigen, ich muss diesen Block irgendwie beseitigen. Der Block darf nicht mehr reinragen. Was kann ich tun, dass der nicht mehr reinragt? Na gut, ich kann den Block verkürzen. Ich verkürze das Ganze auf dieses. Das heißt, ich gehe von meiner Optimalität weg, von meiner bezüglich Aufwand. Ich realisiere also einen größeren Block. Aber wenn ich so mache, ich habe es auch nochmal auf der nächsten Folie, da sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Das heißt, wenn ich die Realisierung ändere, nochmal von hier, das sind die beiden großen Blöcke, ich mache sie mal weg, die beiden großen Blöcke, E1, E3 nicht oder E2, E3 nicht. Also diese beiden größeren Blöcke. Wenn ich jetzt hier diesen Block sozusagen aufspalte und nur diese 1 hier realisiere, so wie es hier gemacht ist, dann habe ich hier eben den größeren Block, hier habe ich eine Variable mehr, dann kriege ich dann E1 nicht, E2, E3 nicht. Und dann habe ich aber jetzt den Effekt, dass hier ich jetzt den Fall habe, dass wirklich kein 1-Block mehr in meinen Übergangsbereich hineinragt, der hier die 1-Belegung meines Übergangs nicht umschließt. Das heißt, damit habe ich das Ganze hier, habe ich den Hazard wirklich beseitigt. Das heißt, also dieses Schaltnetz hat diesen Strukturhazard nicht mehr. Allerdings habe ich mir hier an der Stelle sofort einen statischen Hazard eingehandelt, nämlich bei dem Übergang hier. Dadurch, dass ich diesen Block aufgespalten habe, der Block hat mir den Ausgang konstant gehalten bei dem Übergang von hier nach hier. Der Block existiert nicht mehr. Das heißt, jetzt habe ich mir hier an der Stelle sofort einen Strukturhazard eingehandelt. Das heißt, die Beseitigung dieses 0-1 Strukturhazards hier hat einen statischen 1-1 Strukturhazard hier produziert. Beide gleichzeitig kriege ich nicht weg. Ich kann mich nur für den einen oder anderen entscheiden. Aber immerhin ist es ein Verfahren, also wenn ich wirklich irgendwo, wir kommen eben heute noch drauf, irgendwann Schaltung mit Gedächtnis baue, kritische asynchrone Schaltung mit Gedächtnis, wo Hazards wirklich kritisch sind, und ich dann sage, okay, genau der Hazard, der stört mich aber ganz gewaltig, den muss ich weghaben, der andere, der interessiert mich nicht, der verursacht kein Problem, dann kann ich mit der Methode hier entsprechend agieren. Gut, vielleicht als letzte noch eine Frage, warum funktioniert das Verfahren überhaupt? Wie gesagt, ich will es nicht formal beweisen, ich will es Ihnen plausibel machen. Ich mache es einfach hier an dem Bild nochmal plausibel. Was verursacht hier denn den Hazard? Der 1-Block ist sicher unkritisch, weil der wird Übergangsbereich einfach, egal auf welchem Pfad ich hier gehe, wie ich auch hier gehe, ich gehe von 0 nach 1. Der 1-Block ist unkritisch. Der ist am Anfang ist er 0, sicher 0, am Ende ist er sicher 1. Und dazwischen macht er auch keinen Ärger. Der wechselt nicht seinen Mehrwert. Der ist am Anfang 0, am Ende 1. Kritisch sind solche Blöcke, die einragen, weil die Blöcke, die reinragen, sind vom Übergang betroffen. Die spielen bei dem Übergang mit. Und der Block, der hier reinragt, der kann durchaus während dem Lauf des Übergangs hier mal kurzfristig eine 1 erzeugen, am Ende wieder 0. Das heißt, der Block, der hier reinragt, der untere, der ist sicher am Anfang 0 und er ist am Ende 0. Aber er ragt in den Übergang rein, das heißt, er spielt mit bei dem Übergang und kann zwischendurch auch mal 1 werden. In dem Moment, wo ich hier auftrenne, ragt dieser Block nicht mehr rein, das heißt, er spielt nicht mehr mit bei dem Übergang. Das heißt, bei dem Wechsel von hier nach hier ist dieser Block überhaupt nicht mehr betroffen. Der spielt keine Rolle bei dem Übergang mehr. Die Variablen sind so gewählt, dass der einfach konstant ist. Das heißt, da kann es einfach keinen Ärger mehr machen. Das heißt, dieses Abkappen von Enden, die reinragen, bewirkt einfach, dass ich diese störenden Blöcke sozusagen aus dem Übergang rausnehme. Die sind vom Übergang nicht mehr betroffen und deswegen machen sie auch keinen Ärger mehr. Das ist einfach so ein informaler Beweis, warum das Verfahren funktioniert. Gut, wie gesagt, hier ist hier oben erklärt, ich kann es auch auf Nullblöcke übertragen, funktioniert für Nullblöcke genauso. Ein dynamischer Strukturhazard beim Übergang wird genau dann vermieden, wenn der Nullblock, der in den Übergangsbereich hineinragt, die Nullbelegung des Übergangs umschließt. Funktioniert ganz genauso, ist genau die gleiche, gleiche Regel, die genauso funktioniert. Gut, wir sind dann damit also jetzt in der Lage, Schaltnetze zeitlich zu analysieren. Wir können Hazards erkennen, wir können Hazardfehler erkennen. Und wir können bedingt Hazards beseitigen. Wir können Hazardfehler auf jeden Fall beseitigen über die geschickte Wahl der Timings. Wir können Hazards an sich beseitigen, Struktur, statische Funktionshazards natürlich nicht, aber Strukturhazards, alle statischen Strukturhazards können wir beseitigen. Und wir können gezielt auch dynamische Strukturhazards beseitigen, vielleicht aber auf dem Preis, dass wir uns irgendwo anders wieder statische Hazards anfangen. Gut, damit möchte ich den Teil Schaltnetze beenden und möchte jetzt zum nächsten Abschnitt weitergehen. Ich glaube, ich mache mal die Tür zu irgendwo. Kinder spielen. Ist ja ganz nett, aber nicht vom Hörsaal. Gut, ich möchte mich jetzt sozusagen von den Schaltnetzen zu den sogenannten Schaltwerken bewegen, also zu Schaltungen, die ein Gedächtnis besitzen. Bisher haben wir uns rein kombinatorisch mit rein kombinatorischen Schaltungen befasst. Jetzt werden wir das Gedächtnis hinzunehmen. Und dazu möchte ich mich zunächst mal mit den scheinbar einfacheren, den sogenannten asynchronen Schaltwerken befassen, weil die asynchronen Schaltwerke auch Basis von allen möglichen Speichern und Registern sind, die ich dann wiederum benutzen kann, um synchrone Schaltwerke zu bauen. Also wenn ihr sehen, asynchrone Schaltwerke sind im Aufbau her die einfachste Form, ein Gedächtnis zu bekommen. Leider Gottes vom Verhalten her auch die kritischste und am schwierigsten zu beherrschbare Form, weshalb ich sozusagen dann mit meinen asynchronen Schaltwerken einfache Register bauen kann, die mir es dann erlauben, synchrone Schaltwerke zu bauen, die wesentlich stabiler in ihrem Verhalten sind. Aber dazu müssen wir uns erstmal die asynchronen angucken. Das heißt, genau das werden wir tun. Naja, beginnen wir vielleicht mal mit einer Motivation. Wie gesagt, bisher haben wir uns rein kombinatorisch auseinandergesetzt. Mit kombinatorischen Schaltungen kann ich alles das lösen, wozu ich kein Gedächtnis brauche. Ich kann addieren, ich kann subtrahieren, multiplizieren, ich kann Multiplexer bauen, zweistufige Logiken etc. Das reicht nicht mehr aus, wenn ich irgendwo was wie zum Beispiel einen Zähler bauen möchte. Für einen Zähler brauche ich ein Gedächtnis, ich muss meinen Zählerstand irgendwo ablegen. Oder eine Fahrstuhlprogrammierung irgendwo. Ich muss ja merken, da muss ich ja merken, in welchen Stock er fahren soll. Oder in einem Rechner die Programmabarbeitung natürlich, da brauche ich auch Gedächtnis. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Gedächtnis, um sozusagen meine vorangegangenen Zustände irgendwie in meine nächste Berechnung mit einzubringen. Und das mache ich im einfachsten Fall dadurch, dass ich jetzt Ausgänge meiner Schaltung wieder auf Eingänge zurückführe. Das heißt, ich führe hier nicht Rückkopplungen ein, Rückführungen. Unsere bisherigen Schaltnetze waren rückführungsfrei. Es ging einfach nur vom Eingang zum Ausgang. Und jetzt führen wir die Komponente der Rückführung ein. Das heißt, ein Teil der Ausgänge wird wieder zum Eingang zurückgeführt und damit wird ein Gedächtnis erzeugt. Vielleicht hier mal ein einfaches Beispiel, ein Zähler. Das heißt, wir haben einen rein kombinatorischen Teil, das ist unser Addierer. Wir haben ein Eingangssignal, ein Zählsignal, das setzen wir einfach mal zu 1. Na gut, und dann bildet eben dieser Addierer, der kombinatorische Teil, einfach sozusagen zunächst im ersten Schritt komme ich hier sozusagen mit meiner 1 rein. Und diese 1, die addiere ich zu einem Wert, den ich im Speicher stehen habe. Und dieser Wert, der im Speicher steht, den nehme ich einfach aus meinem Ergebnis. Das heißt, ich habe sozusagen hier in meinem Speicher irgendwo einen alten Wert stehen, der wird am Anfang mal auf 0 initialisiert, der steht bei 0. Dann addiere ich einfach 0 plus 1, dann kriege ich hier eine 1 raus. Und jetzt habe ich meine Rückführung, jetzt nehme ich diese 1 von meinem Ergebnis, führe die zum Eingang sozusagen zurück, lege die in meinen Speicher ab und habe dann hier eine 1 stehen. Na gut, im nächsten Schritt habe ich dann hier 1 plus 1, das heißt, dann kommt hier eine 2 hin. Und so geht es Schritt für Schritt weiter. Das heißt, ich habe hier also eine Rückführung und eine Speicherkomponente. In meiner Speicherkomponente speichere ich sozusagen den alten Wert und meine Rückführung legt einen neuen Wert in diesen Speicher rein. Und damit kann ich eben mir ein Gedächtnis erzeugen. Ich habe hier ein Gedächtnis und ich kann damit eben Dinge bauen, die aufs Gedächtnis, die ein Gedächtnis benötigen, wie eben zum Beispiel diese rekursive Bildung einer Summe oder dieses Zählen, indem ich sage, n neu ist n alt plus 1. Das heißt, wir können jetzt Schaltnetze von Schaltwerken abgrenzen. Schaltnetze sind kombinatorische Schaltungen, das heißt, die Ausgabe von einem Schaltnetz hängt zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur von den Werten der aktuellen Eingangsvariablen ab. Schaltwerke sind sequenzielle Schaltungen, das heißt, die Ausgangswerte hängen von den aktuellen Eingangswerten, aber auch von den vergangenen Eingangswerten ab. Und um das Ganze jetzt in den Griff zu bekommen, ich meine, ich kann da nicht bis Eingangswerte bis in die Unendlichkeit aufsummieren, fasst man alle vergangenen Eingangswerte in einen Zustand zusammen. Das heißt, der aktuelle Zustand ist sozusagen die Kumulation aller bisherigen Eingangswerte. Das heißt, alle bisherigen Eingangswerte kumulieren in einem aktuellen Zustand. Und sozusagen die Abhängigkeit von der Vergangenheit wird einfach über diesen Zustand repräsentiert. Das heißt, alle bisherigen alten Eingangsvariablen haben dazu geführt, dass ein bestimmter Zustand angenommen worden ist. Den Zustand haben wir gespeichert. Und jetzt nennen wir die neuen Eingangswerte, die aktuellen, plus diesen Zustand, um jetzt neue Ausgabewerte und einen neuen Zustand zu generieren. Das ist im Prinzip das, was ein Schaltwerk macht. Das heißt, hier habe ich einfach ein Gedächtnis mit. Gut, das heißt also, ich kann es im Prinzip... Das Bild nochmal. Das heißt, ich habe ein Schaltwerk grundsätzlich derart. Kommt nachher nochmal in Folien größer, aber nur um es an der Stelle mal zu bringen. Das heißt also, ich habe sozusagen meine Eingabe x, das ist ein Vektor. Ich habe einen Ausgang y, das ist ein Vektor. Und dann habe ich irgendwo einen Zustandsspeicher z. Und dieser Zustand z ist auch ein Vektor. Und irgendwo habe ich hier ein paar Variablen, die meinen Zustand aktualisieren. Nehmen wir mal w, das ist auch ein Vektor. Und das ist ein Schaltnetz. Und das Ganze hier ist dann ein Schaltwerk. Das heißt, hier kann man das relativ schön sehen. Die Ausgabe hängt von den aktuellen Eingabewerten ab und vom Zustand. Und gleichzeitig wird aus den aktuellen Eingabewerten im Zustand ein neuer Zustand berechnet. Damit kumuliert sich sozusagen die komplette Geschichte in diesen Speicher da unten. Und jetzt kann ich zweierlei Arten von Schaltnetzen oder von Schaltwerken unterscheiden. Und zwar, die hängen davon ab, wie ich diesen Zustandsspeicher realisiere. Die einfache Form, die asynchronen Schaltwerke, benutzen hier keine wirklichen Bauelemente, sondern die machen wirklich eine direkte Rückkopplung. Das heißt, leitungsmäßig wird einfach wirklich direkt zurückgekoppelt. Es wird einfach festen Ausgang mit dem Eingang wieder verbunden. Und der Zustandsspeicher, der ist im Prinzip dadurch vorhanden, dass ich eine Totzeit habe. Das heißt, wir haben das Totzeitmodell gehabt, wir haben hier eine Totzeit Tau. Und genau diese Totzeit Tau trennt jetzt den Ausgang von dem Eingang und stellt meinen Zustandsspeicher dar. Das heißt, ich nutze bei asynchronen Schaltwerken einfach die Totzeit als Zustandsspeicher. Das hat den Vorteil, dass ich keinen extra Zustandsspeicher brauche. Der ist sozusagen inhärent in meiner Schaltung drin, über die Laufzeit, die ich habe. Hat aber den Nachteil, dass diese Schaltwerke natürlich extrem empfindlich sind, weil sich Änderungen sofort, nur mit der Verzögerung der Totzeit, sofort auswirken. Die zweite Variante, die benutzen hier wirkliche Speicher. Und diese Speicher haben noch einen Takt. Und diese Speicher sind so ausgelegt, dass nur, wenn hier eine bestimmte Taktflanke aktiv ist, wird ein Zustand übernommen. Diese Schaltwerke, die so einen Speicher haben, mit so einem Takt, da die Taktgesteuerung sind, nennt man synchrone Schaltwerke. Also asynchrone Schaltwerke machen eine direkte Rückkopplung. Also schaltungstechnisch ist nicht wirklich, also rein von der Schaltungstechnik ist nicht wirklich ein Speicher vorhanden. Der Speicher ergibt sich einfach implizit durch die Totzeiten in meinem Schaltnetz. Da die Typen von Schaltwerken wirklich sofort auf Wegeänderungen reagieren, nennt man die asynchron. Oder ich führe einen expliziten Speicher hier ein, indem ich hier ein Register hernehme, das mit dem Takt gesteuert ist. Hier gehen Änderungen immer synchron zum Takt vor, deswegen nennen wir die synchrone Schaltwerke. Und ich meine, es ist relativ leicht einzusehen, dass asynchrone Schaltwerke zunächst mal natürlich einfacher aufzubauen sind, ich brauche keinen Speicher, aber deutlich schwieriger zu handhaben, gerade durch diese Asynchronität, durch diese sofortige Bereitschaft zur Änderung, macht sie auch schwieriger beherrschbar, während die synchronen Schaltwerke aufwendiger sind, weil ich Speicher brauche dafür, aber da die Zustandsänderung immer nur zu definierten Zeiten passieren kann, deutlich unkritischer. Stellen Sie sich einfach nur wieder das, was wir eben betrachtet haben, vor, wir haben einen Hazardfehler in unserem Schaltnetz und wir haben eine direkte Rückkopplung. Dann kann dieser Hazardfehler sich sozusagen zementieren. ich sollte eigentlich eine 1 haben, das ist ganz kurz, für eine Nanosekunde kommt meine 0, über die Rückführung zementiert sich diese 0. Und das Schaltwerk geht in den falschen Zustand. Hätte ich ein synchrones Schaltwerk gehabt, juckt mich dieser Hazardfehler nicht. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Taktintervalle weit genug auseinander liegen, dass bis ich meinen nächsten Takt habe, alle Hazardfehler abgeklungen sind. Das heißt, wenn ich so einen Übergangsbereich habe, mein Signal zappelt rum, na gut, wenn ich hier eine Taktflanke habe, muss ich nur dafür sorgen, dass sozusagen zwischen den beiden Taktflanken, die jetzt meinen Speicher sensibilisieren, dass da genug Zeit vergangen ist, dass alle dynamischen Änderungen sich ausgeschwungen haben. Ich muss dann nur meine Taktperiode lang genug oder meinen Taktfrequenz niedrig genug wählen. Sie sehen also, beides hat man Verwendung. Ich muss mich um Hazards nicht kümmern, wenn ich synchrone Schaltwerke habe. Hazards spielen sehr wohl eine Rolle, wenn ich asynchrone Schaltwerke habe. Jetzt können Sie natürlich auch die Frage stellen, ja, warum befasse ich mich überhaupt mit asynchronen Schaltwerken? Ich meine, okay, sobald ich mal meine Speicher im Griff habe, die Speicher intern sind auch wieder asynchrone Schaltwerke. Die Speicher sind asynchrone Schaltwerke, die ich aber sehr gut im Griff habe. Also weshalb quäle ich sie noch da damit? Sagen, okay, es gibt die Speicher, vergessen wir die asynchronen Schaltwerke. Das Problem ist folgendes. Bei heutigen Schaltungen ist die Taktfrequenz sehr hoch, im Bereich von mehreren Gigahertz. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, wie hoch ist die Lichtgeschwindigkeit. Und Sie können etwa ausrechnen, in einer Nanosekunde legt das Licht etwa 20 bis 30 Zentimeter zurück. Das ist der Lichtfuß. Wenn Sie jetzt Schaltungen haben, die mit Taktfrequenzen oder Taktperioden im Subnanosekundenbereich arbeiten, haben Sie keine Synchronität mehr, wenn Ihre Schaltung einfach ein gewisses Ausmaß hat. Wenn Ihre Platine 20 cm lang ist und Ihre Taktfrequenz im Bereich von 10 Pikosekunden liegt, dann braucht das Signal, um von der einen Seite auf die andere gelangen, genau 10 Taktperioden. Das ist nicht mehr synchron, das ist asynchron, was da passiert. Das heißt, ab einer gewissen Taktfrequenz einfach sind die Schaltungen nicht mehr synchron, sondern asynchron. Und deswegen ist es durchaus wichtig, asynchrone Schaltwerke zu beherrschen, weil bei hohen Taktfrequenzen habe ich keine Synchronität mehr. Aber ansonsten erleichtern mir die synchronen Schaltwerke natürlich gewaltig das Leben. Gut, also kommen wir jetzt nochmal zu dem Bild hier, nur jetzt schön auf den Folien. Das heißt, wir fangen jetzt mit asynchronen Schaltwerken an. Das heißt, wir tun unsere Schaltnetze einfach rückkoppeln. Das heißt, einen Teil meiner Ausgangsvariablen führe ich einfach hier zurück zum Eingang. Das bildet mir den Zustand. Dadurch ist einfach die Ausgabe nicht mehr allein vom Eingabevektor, sondern auch vom inneren Zustand abhängig. Was mir nämlich die Analyse erstmal schwerer macht. Die Frage, wie analysiere ich sowas? Und was ich dann einfach mache, ist, ich mache genau das, was ich auch in meinem Todzeitmodell gemacht habe. Ich meine, ich komme in Teufelsküche, wenn ich wirklich jetzt mit den einzelnen Gattern arbeite und jedes Gatter seine eigene Verzögerung und das dort übers Schaltnetz verstreut habe. Aber wir haben ja beim Todzeitmodell eben gelernt, wie man sowas handhabt. Ich nehme einfach alle Todzeiten und ziehe die an den Anfang und ans Ende der Schaltung, kumuliere die auf. Dann kriege ich ein Modell, bei dem das Schaltnetz an sich verzögerungsfrei ist und ich alle Todzeiten sozusagen kumuliert habe in einem gedachten Verzögerungsteil. Und genau das Gleiche mache ich auch hier. Ich meine, hier habe ich jetzt ein reales Schaltnetz. Hier sind also sowohl meine kombinatorischen Eigenschaften wie auch meine Verzögerungen, und die sind hier die Speicher, mit drin. Und jetzt ziehe ich das einfach raus. Das heißt, ich gehe davon aus, ich habe hier ein ideales Schaltnetz ohne Verzögerungen. Und alle Verzögerungen kumulieren sich hier in der Rückführung. Das ist mein Modell, um es mir die Arbeit, das Leben etwas zu erleichtern. Das heißt, ich lande dann hier bei diesem Bild. Mein Schaltnetz ist ideal ohne Verzögerung. Das ist im Prinzip genau das Bild, das ich hier aufgemalt habe. So wie vorhin gesagt, Sie brauchen es nicht mitmalen. Das kommt nochmal. Ist ohne Verzögerungen hier. Alle Todzeiten sind einfach in der Rückkopplung versammelt. Und dann kann ich mir ein paar Größen definieren, nämlich meinen Eingangsvektor. Das ist dieses x von 1 bis x und n von t von der Zeit t. Ich habe meinen Ausgangsvektor y1 bis ym von t. Ich habe meinen aktuellen Zustand oder meinen Rückkopplungszustand, das ist z1 von bis zp von t. Und ich habe meinen Rückkopplungsanregungszustand, nämlich das, was meinen Zustand verändern wird. Das ist w1 bis wp von t. Das heißt, der Gesamtzustand sowie auch die Ausgabe wird letztendlich von meinem Eingangsvektor und meinem Rückkopplungszustand hier bestimmt. Und die Frage ist, naja gut, ist das überhaupt stabil? schwingt das rum, macht das irgendwas, ständig oszillierend irgendwie, oder wann ist das stabil? Na gut, eine Stabilitätsbedingung kann ich aber sehr einfach, definieren. Solange hier mein Rückkopplungsanregungszustand W1 bis WP sich von meinem Rückkopplungszustand unterscheidet, ist es nicht stabil. Dann wird nämlich nach der Todzeit Tau sich das Ganze ändern. Das heißt also, wenn ich hier an der Stelle einen anderen Wert habe wie hier, dann wird nach der Todzeit Tau wird der andere Wert hier ankommen. Und wenn ich dann wieder einen anderen Wert habe, wird er weitergehen, dann wird das Teil oszillieren. Das heißt, solange die Werte von hier und hier sich unterscheiden, wird es sich in permanenter Änderung mit der Todzeit Tau, mit der Periode der Todzeit Tau befinden. Erst wenn ich hier und hier die gleichen Werte habe, dann wird sich stabilisieren. Dann werden sich keine Änderungen mehr ergeben. Das heißt, ich kann meine Stabilitätsbedingungen einfach dadurch definieren, dass ich sage, okay, wenn Zi von T gleich Wi von T ist, dann ist mein Schaltwerk in einem stabilen Zustand. Dann ändert es sich nicht. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich Änderungen. Wir werden nachher sehen, es gibt in asynchronen Schaltwerken verschiedene Arten der Zustandsübergänge. Und da gehören auch welche, die über viele Zwischenzustände gehen, bis man endlich im stabilen Zustand landet. Gut, ja, das heißt also, ich kann jetzt auch dann definieren, meine Schaltung ohne die Verzögerung. Dann habe ich zwei Funktionen, die ich definieren kann, nämlich meine Anregungsfunktion, das ist mein W, die mir den neuen Zustand definiert. Und das ist natürlich eine Funktion sowohl von der Eingabe X, wie auch von dem Zustand Z. Und ich kann meine Ausgangsfunktion Y, das ist also die hier, meine Ausgangsfunktion Y, das ist natürlich genauso eine andere Funktion von X und von Z. Gut, und was wir jetzt bei unseren weiteren Betrachtungen auch noch annehmen wollen, um uns Leben nicht zu kompliziert zu machen, ist, dass der Eingangsvektor sich nur dann ändert, wenn das System in einem stabilen Zustand ist. Das heißt, wir ändern unsere Eingabe und dann warten wir, bis das System sich hoffentlich in einen stabilen Zustand begibt und erst dann lassen wir neue Änderungen des Eingangsvektors zu. Das heißt, wir halten also den Eingangsvektor so lange konstant, solange das System noch nicht stabil geworden ist. Setzt natürlich voraus, dass wir irgendwann im stabilen Zustand enden. Also auch das, wenn wir nachher sehen, es gibt durchaus Fälle, wo wir nicht im stabilen Zustand enden, sondern schwingen. Na gut, dann machen wir einfach mal ein Beispiel. Frage ist, wie analysiere ich sowas? Wie analysiere ich so eine Schaltung, die eine Rückkopplung besitzt? Na gut, im Prinzip genauso, wie ich das letztendlich hier mache. Ich habe hier ein Schaltnetz. Für dieses Schaltnetz kann ich eine Funktionstafel aufstellen. Daraus habe ich als Eingabewert die Eingabe und meinen aktuellen Zustand. Und als Ausgabe habe ich meine Ausgabe und meinen neuen Zustand. Und dann kann ich aus meiner Tabelle sozusagen sofort auch stabile Zustände rauspicken. Nämlich genau dann, wenn mein neuer Zustand gleich dem alten Zustand ist, dann bin ich mit etwas Stabilen gelandet. Wenn nicht, habe ich Instabilitäten. Und genau das machen wir jetzt hier. Wir nehmen einfach mal hier ein Schaltnetz. Zwei NOR-Gatter, haben hier eine Größe W1. Die W1 ergibt sich einfach mal aus X2, NOR Z1 und das Ganze nochmal NOR verknüpft mit X1. Und wie gesagt, wenn das Bild nachher nochmal kommt, das Bild kann man verschiedene Arten und Weise zeichnen. So wie ich es hier gezeichnet habe, haben wir eine einzige Rückführung. Wir haben also ein ideales Schaltnetz hier, bestehend aus diesen beiden einfachen NOR-Gattern. Wir haben eine Todzeit in der Rückführung, in dieser einen Rückführung. Ich habe noch einen zweiten Ausgang, den habe ich jetzt auch mal Z2 genannt, weil eigentlich, wenn man es nicht anders zeichnet, gehört es eigentlich auch noch mit zum Zustand dazu. Ist aber erstmal, hängt von der Zeichnungsweise ab. So wie es hier gezeichnet ist, habe ich im Prinzip nur eine Rückführung. Nämlich die von hier nach hier. Und jetzt kann ich im Prinzip hier auch ganz normal eine Funktionstabelle aufstellen. Ich kann die Funktionstabelle auf ganz klassische Art und Weise zeichnen, wenn wir es später auch nochmal tun. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie ich die Funktionstabelle hier zeichnen kann. Ja, da ist die Tafel nicht leer, das war Tarnung, dass die Tafel ganz leer zu sein scheint. Das heißt, im Prinzip kann ich jetzt meine Funktionstabelle ganz normal zeichnen, indem ich ja sage, na gut, x1, x2 und z sind meine Eingangswerte. Und entsprechend hier, dann was haben wir, x1, x2 und z, und hier haben wir noch W1 oder W in dem Fall, und Z1 und Z2 sind meine Ausgangswerte. Das ist eine ganz normale Funktionstabelle, wie wir sie bisher hatten. Nur um sozusagen diese Zustandsgeschichte etwas deutlicher zu machen, gibt es hier auch die Technik, das nicht in der Tabelle, sondern in der Matrix zu zeichnen. Das ist wahrscheinlich einfach dadurch, dass ich die Eingangsvariablen sozusagen in die X-Achse zeichne und die Zustandsvariablen in die Y-Achse zeichne. Das ist einfach nichts anderes, als eine lineare Tabelle, die nach unten geht, habe ich das Ganze zweidimensional gezeichnet in der Matrix. Das ist aber nichts anderes. Ich kann das ohne weiteres sofort in der Tabelle, normale Tabelle umwandeln. Das heißt, ich habe einfach hier jetzt zum Beispiel meine Funktion W1, habe ich hier meine Tabelle in Matrixform dargestellt. Einfach x1, x2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 und z1, 0 oder 1. Ich habe nur das z nicht da oben, sondern in die Seite gezeichnet und kann damit zwar sehen, okay, wenn x1 und x2 0, 0 sind und z1 gleich 0 ist, dann ist w1 gleich 0. Das kann ich einfach hier oben ablesen. Ich kann das einfach hier einsetzen. Ich setze also ein, x1 ist gleich 0, x2 ist gleich 0. Na gut, dann kriege ich hier eine 1, dann kriege ich hier eine 0, dann kriege ich hier eine 1 und Z1 ist auch gleich 0, das heißt hier das gibt 0 und das gibt 0, kommt eine 0 bei raus. Ganz normale Analyse. Also ist nichts anderes zunächst mal wie bei einem Schaltnetz. Wir analysieren das Schaltnetz zunächst mal. Nur, dass wir ein bisschen anders dargestellt haben. Hier einmal für W1 und hier dann nochmal für die Ausgangsgrößen Z1 und Z2. Das ist das ganz normale Schaltnetz. Wie wenn ich es auch in ein KV-Diagramm eintrage. Hat ein bisschen was vom KV-Diagramm, was ich hier mache. Nur, dass ich eben jetzt hier in so eine matrixartige Struktur denn in eine Liste eintrage. Diese matrixartige Struktur hat jetzt den Vorteil, dass ich ein bisschen besser die Zustände erkennen kann. Und ich kann hier ziemlich leicht die stabilen Zustände meiner Schaltung hier analysieren. Nämlich genau hier, wenn W1, das ist mein Anregungszustand, gleich Z1 ist, dann habe ich einen stabilen Zustand. Die habe ich immer fett eingezeichnet. Hier, wenn ich im Zustand Z1 gleich 0 bin und X1, X2 0 ist, dann ist W1 auch 0, das heißt, ich bleibe in meinem Zustand. Stabil. Das heißt, da bin ich stabil. Gleiche gilt hier und das gleiche gilt hier. Wenn ich hingegen die Eingabe x1, x2 habe, dann habe ich keinen stabilen Zustand, weil nämlich dann W1 jetzt eine 1 liefert, einen unterschiedlichen Wert von Z1. Das heißt, jetzt wird nach der nächsten Verzögerungsperiode Tau hier oder T, werde ich jetzt hier von 0 nach 1 gewechselt sein. Das heißt, wenn ich hier eine Kombination 0,1 habe, werde ich jetzt von hier dahin gelangen. Glücklicherweise ist das ein stabiler Zustand, wie wir sehen. Wenn nämlich Z1 gleich 1 ist und ich 0,1 angelegt habe, ist das Ergebnis wieder 1. Das heißt also, sobald ich hier 0,1 anlege, werde ich vom Zustand 0 in den Zustand 1 wechseln und dort stabil bleiben. Auch hier habe ich einen stabilen Zustand. Wenn ich also 0,0 habe, habe ich einen stabilen Zustand. Wenn ich 1,0 habe, ich mache es mal wieder raus hier, wenn ich 1,0 habe oder wenn ich 1,1 habe, habe ich keinen stabilen Zustand. Gut, das da hinten ist einfach noch die Ausgabe, Z1, Z2, das ist straightforward, da brauchen wir uns letztendlich groß keine Gedanken momentan drum zu machen, das ist einfach, was hier an Ausgabewerten rauskommt. Na gut, es gibt noch eine andere Art und Weise, das zu zeichnen. Wie gesagt, ich kann es natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, als Funktionstabelle zeichnen. Oder ich kann es in so einer Matrix zeichnen. Also das nennt man hier, das würde man eine Zustandstabelle nehmen. Das würde man eine Zustandstafel nennen. Und die dritte Variante, die ich machen kann, ich kann einen Zustandsgraph bilden. Das heißt, ich kann das auch mit Pfeilen und Kreisen mir die Zustände aufmalen. Und das habe ich hier im nächsten Bild mal gemacht. Da ist es jetzt als Graph, das gleiche Gebilde als Graph dargestellt. Die Kreise sind meine Zustände, da habe ich zwei Stück, 0 oder 1, nämlich je nachdem, ob Z1 gleich 0 ist oder Z1 gleich 1 ist, das sind meine beiden Zustände. Und die Pfeile sind die Zustandsübergänge. Mit der Notation, das was vorm Querstrich steht, ist die Eingabe und das was hinterm Schräg steht, ist die Ausgabe. Und das können wir einfach mal kurz mal ein paar Querbeispiele hier machen. Also zum Beispiel, wenn ich im Zustand 0 bin und die Eingabe 0,0 habe, bleibe ich im Zustand 0. Wenn ich die Eingabe 1,1 habe, bleibe ich im Zustand 0. Und wenn ich die Eingabe 1,0 habe, bleibe ich im Zustand 0. Wenn ich im Zustand 0 habe und ich die Eingabe 0,0 habe, das entsteht hier, als ich im Strich, wenn ich 0,0 habe, bleibe ich im Zustand 0. Und wenn ich 1,0 habe, bleibe ich auch im Zustand 0. Und wenn ich 1,1 habe, bleibe ich auch im Zustand 0. Jetzt habe ich nur einen kleinen Unterschied bei der Ausgabe. Sorry, falsche Richtung. In diesen beiden Fällen, also für 0-0 und für 1-0, hier für diese beiden Fälle, 0-0 und 1-0, habe ich als Ausgabe jeweils 0-1, das heißt die gleiche Ausgabe. Insofern kann ich in meiner Notation das verkürzen, indem ich statt, dass ich sozusagen bei 0-0-0-1 und 1-0-0-1 hinschreibe, das wäre die vollständige, jeden einzelnen Übergang kann ich hier zusammenschmelzen und kann sagen, na gut, der vordere Teil spielt offensichtlich keine Rolle. Das heißt, ich kann auch hier Strich 0 schreiben. Beim zweiten kann ich es nicht tun, das würde eh nicht weiter verkürzbar sein, aber auch die Ausgabe ist eine andere. Bei 1-1, wenn Sie mal schauen, bei 1-1 habe ich hier die Ausgabe 0-0, das ist eine andere Ausgabe. Dementsprechend habe ich also hier, wenn ich im Zustand 0 bin und die Eingabe 0-0 habe, dann bleibe ich im Zustand 0 und habe die Ausgabe 0-1. Und wenn ich die Eingabe 1-0 habe, bleibe ich auch im Zustand 0 und habe auch die Ausgabe 0-1. Wenn ich eine 1-1 als Eingabe habe, bleibe ich auch im Zustand 0, habe aber die Ausgabe 0-0. Das gleiche Spiel kann ich hinten im Zustand 1 machen. Beim Zustand 1 habe ich zwei stabile, nämlich für 0-0 und 0-1 bleibe ich im Zustand 1. Beides macht die gleiche Ausgabe, 1-0. Das heißt, ich kann sagen, na gut, unter 0-Strich, also 0-0 oder 0-1, ist egal, was das zweite ist, bleibe ich im Zustand 1. Und gebe als Ausgabe 1-0 aus. Na gut, und jetzt habe ich noch zwei Pfeile, bei denen ich den Zustand wechsle. Wie komme ich denn rüber? Hatten wir ja schon mal gesehen. Von 0 nach 1 komme ich mit der Belegung 0-1. Die Ausgabe in dem Fall ist eine 0-0. Das ist dieses Feld. Das heißt, von 0,1 komme ich vom Zustand zu 0 in den Zustand 1, die Ausgabe ist 1,0. Wie komme ich von der 1 zu 0 zurück? Sorry, falsche Reihe. Da habe ich im Prinzip die Möglichkeit, 1,1 oder 1,0 zu wählen. In beiden Fällen komme ich entsprechend zurück. Das heißt 1,1 oder 1,0, sprich 1', weil in beiden Fällen, wenn wir nochmal zurückgucken, sowohl hierfür als hierfür habe ich im Prinzip die Ausgabe 1-0. Ich habe die ganze Zeit hier die Ausgabe 1-0. Das ist völlig egal, wenn der Zustand 1 ist, dann habe ich immer die Ausgabe 1-0. Das heißt, unter der Bedingung 1-1 oder 1-0 komme ich von 1 nach 0 mit der Ausgabe 0-0. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip drei Möglichkeiten, wie wir so ein Schaltwerk darstellen können, was modellieren können. Wir können die Zustandstabelle aufbauen. Das ist eine ganz normale Zustandstabelle, ist nichts anderes als die die Funktionstabelle für meine Schaltfunktion, die ich drin habe. Ich kann die Tafel aufbauen. Die Tafel ist nichts anderes als die Funktionstabelle in einer Matrix dargestellt. Horizontal die Eingangsvariablen, vertikal die Zustandsvariablen. Macht es etwas übersichtlicher bezüglich der Zustände. Oder ich kann das Ganze als einen sogenannten Zustandsgraphen aufstellen, nämlich Zustände als Kreise und die Übergänge als Pfeile mache. Alles kann ich ineinander überführen. Das kann ich das 1:1 Äquivalente darstellen, die kann ich 1:1 ohne Verlust und immer ineinander überführen. So ein Graph hat den Vorteil, dass er am Übersichtlichen zeigt, was der Automat, das Ganze ist ein Automat letztendlich, was rauskommt, was dieses Schaltwerk hier letztendlich tut. Und hier kann man im Prinzip sehen, dass es eigentlich ein Schaltwerk ist, das eine Speichereigenschaft besitzt. X1, X2, 0, 0 ist offensichtlich Speichern. Also wenn ich hier eine 0, 0 anlege und im Zustand 0 bin, dann bleibe ich im Zustand 0. Egal was passiert. Wenn ich im Zustand 1 bin und eine 0, 0 anlege, bleibe ich auch im Zustand 1. Das heißt, für die Eingabevariablegung X1, 2, 0, 0 ist die Schaltung unabhängig vom Zustand stabil. Wenn ich bei 0 war, bleibe ich bei 0. Wenn ich bei 1 war, bleibe ich bei der 1. Das heißt, ich habe hier offensichtlich eine Schaltung mit zwei stabilen Zuständen, wenn bei den beiden Eingangsvariablen 0,0 sind. Und so eine Schaltung nennt man auch eine bistabile Schaltung oder kurz ein Flipflop. Das ist also sozusagen ein Basis, was wir haben, ist im Prinzip ein Basis-Flipflop. Die einfachste Form des 1-Bit-Speichers. Dieser Zustand ist mein Bit, den kann ich speichern. Wenn meine Eingangsvariablen 0,0 sind, dann speichere ich mein Bit. Nämlich, wenn ich bei 0 bin, dann bleibt mein Bit auch 0 und wenn ich bei 1 bin, bleibt mein Bit auch 1. Das heißt, ich habe einen Speicher. Gut, einen Speicher möchte ich auch ändern können, das kann ich aber hier. Wenn ich 0 gespeichert habe, kann ich sozusagen meinen Flipflop setzen, das heißt in Zustand 1 bringen, wenn ich eine 0-1 anlege. Dann komme ich hier rüber und schönerweise bleibe ich auch, selbst wenn ich die 0-1 angelegt habe, bleibe ich hier stabil, weil hier nicht nur bei 0-0 speichert, sondern der Zustand 1 wird auch bei 0-1 stabil. Das heißt also, sobald, wenn ich im Zustand 0 bin und ich eine 0-1 anlege, dann gehe ich auf jeden Fall in den Zustand 1 und bleibe auch in dem Zustand 1, wenn die 0-1 weiter angelegt ist. Und wenn ich dann irgendwann wieder auf 0-0 zurückgehe, auf Speichern, bleibe ich auch in meinem Zustand 1. Das heißt, ich kann direkt den Übergang von 0 nach 1 vollziehen, indem ich meine Variable x1 zu 0 mache und meine Variable x2 zu 1. Das heißt, ich kann sozusagen die Variable x2 als Setzvariable betrachten. Ich setze meinen Flipflop. Andersrum funktioniert es auch. Wenn ich im Zustand 1 bin, kann ich zum Beispiel hier eine 1-0 anlegen. Wenn ich eine 1-0 anlege, dann gehe ich vom Zustand 1 in den Zustand 0 über. Ich setze es zurück. Und unter der 1-0 bleibe ich auch stabil hier, weil die 1-0 ist auch hiermit abgedeckt. Das heißt also, wenn ich eine 1-0 anlege, dann bleibe ich auch in meinem Zustand 0. So lange, bis ich irgendwann wieder eine 0-0 anlege und dann sowieso. Das heißt, mit x1 gleich 1, x2 gleich 0 kann ich meinen Flipflop zurücksetzen. Ich könnte es auch mit 1-1 zurücksetzen, würde dann auch funktionieren. Ist nicht üblich, das so zu machen, aber es würde genauso auch funktionieren. Bei der Schaltung auch funktionieren mit 1-1 zurücksetzen, weil 1-1 führt mich hier zurück und 1-1 ist auch hier stabil. Würde aber eine andere Ausgabe bringen, das heißt, die Ausgabe würde sich ändern. Und das heißt, ich würde es zwar zurücksetzen, aber ich hätte immer noch eine andere Ausgabe, das ist also unter Umständen nicht das, was ich haben möchte. Kommen wir später noch drauf, warum 1-1 eigentlich an der Stelle nicht kommod ist. Aber wie gesagt, 1-1 ist genauso stabil. Gut, das heißt, wir haben also sozusagen hier unsere erste kleine asynchrone Schaltung analysiert. Eine sehr einfache Schaltung mit zwei NOR-Gattern, eine Rückführung. Und haben gesehen, wir haben hier eine Schaltung damit gebaut, die zwei stabile Zustände besitzt, die speichern können und die ich auch vom einen in den anderen Zustand überführen kann. Das heißt, wir haben sozusagen unser erstes Speicherelement konstruiert, das wir später bei synchronen Schaltnetzen irgendwo da unten einsetzen können. Gut, was wir bisher eingeschränkt haben, wo wir uns auch nicht weit wegbewegen werden hier, ist, dass wir, sagen, die Eingangsvariablen bleiben konstant, während sich ein bisschen stabiler Zustand einstellt. Und eine Einschränkung, die wir jetzt aufheben wollen, die wir hier drin hatten, wir hatten nur eine Zustandsvariable, das heißt, es hat sich auch nur eine Zustandsvariable ändern können. Wir haben also einen Einvariablenwechsel gehabt. Und das ist was, was wir aufgeben wollen, weil mit einem Zustand werden wir nicht auskommen. Wir werden auch mehrere Zustände haben wollen. Das heißt, wir müssen leider auch Fälle betrachten, wo wir mehrere Variablenwechsel haben. Die sind deutlich unangenehmer als ein Variablenwechsel. Weil dann habe ich sowas, was man einen kritischen Lauf oder ein Wettrennen oder ein Race nennt, eine Race Condition. Das Problem ist nämlich folgendes. Wenn ich hier mein Verknüpfungsschaltnetz habe, ich tauche mal wieder runter. Und ich habe jetzt mehrere Rückkopplungen. Dann ist natürlich in einem idealen Schaltnetz, ändern sich alle Variablen gleichzeitig. In einem realen Schaltnetz ist dies nicht der Fall. Das heißt, wenn ich hier eine Änderung habe von 0,0 auf 1,1, dann wird zwischenzeitlich ziemlich sicher irgendwo entweder die Belegung 1,0 entstehen, mal kurzzeitig, oder kurzzeitig 0,1. Weil eine von den beiden ist garantiert schneller als die andere. Gleichzeitigkeit gibt es in der Realität in dem Fall nicht. Eine wird schneller sein als der andere. Das heißt, wir werden sozusagen, wenn also unser Übergangsdiagramm, das wir hier dargestellt haben, unsere Automatentafel, unsere Schaltwerkstafel, wenn die sagt, okay, wir gehen von 0,0 nach 1,1 über, dann werden wir in der Realität entweder 0,1 oder 1,0 als Zwischenzustand bekommen. Und wehe dem, dieser Zwischenzustand ist stabil. Dann werden wir unseren Endzustand niemals erreichen. Das ist die Tücke bei diesen asynchronen Dingern. Wenn hier zwischendurch mal einfach beim Übergang von 0,0 nach 1,1 eine 0,1 entsteht und diese 0,1 ein stabiler Zustand meines asynchronen Schaltwerks ist, dann bleiben wir drin hängen, im stabilen Zustand. Das heißt, wir werden unseren eigentlichen Endzustand, wie wir ihn analysiert haben, niemals erreichen. Oder, was auch passieren kann, wenn 0,1 ein Zustand ist, der dann eine 1,0 erzeugt und eine 1,0 wieder eine 0,1, dann kann das Ding in Schwingung geraten. Das heißt, wir erreichen auch unseren Endzustand nicht, sondern wir kommen in eine Oszillation rein. Und das definiert ein Lauf allgemein. Lauf definiert einfach, dass die Zustandsvariablen es unterschiedliche Zeit brauchen, um sich zu ändern, damit Zwischenzustände entstehen bei mehr Variablen wechseln. Und ein kritischer Lauf ist ein solcher, der je nach Laufzeitrelation jetzt zu verschiedenen stabilen Endzuständen führt, je nachdem, wie die Zeitbedingungen gelagert sind. Das nenne ich einen kritischen Lauf, weil es davon abhängt, ob eben ich wirklich in meinem asynchronen Schaltwerk meinen geplanten und auch analysierten Endzustand erreiche, ob ich im Zwischenzustand hängen bleibe, durch einen Lauf entsteht. Das ist eine entscheidende Frage. So etwas nenne ich einen kritischen Lauf. Ja, schauen wir uns vielleicht mal eine Zählerschaltung an. Oder ich würde sagen, na gut, das machen wir besser mit dem Stück machen. Ich würde sagen, machen wir jetzt eine Pause, eine Viertelstunde Pause und schauen uns das nach der Pause an, weil da brauche ich ein bisschen Zeit dafür.